So, Herr Geheb, jetzt sind wir fertig. Und jetzt würde mich freuen, wenn Sie, obwohl Sie nicht so frisch sind, wie wir es erhofft hatten, doch noch einiges ergänzen würden.
In dem freundlichen Briefe vom Anfang dieses Monats stellten Sie mir bereits zwei Fragen, deren erste mich in eine Verlegenheit versetzte. Ich muss hierzu etwas über meine Persönlichkeit, über meine Eigenart sagen. Ich bin nämlich nichts weniger als ein Intellektueller. Schon als ich Kind war, wurde es mir öfters zum Vorwurf gemacht, dass ich zu sehr Gefühls- und Gemütsmensch sei. Es ist tatsächlich so, dass das Gefühlsleben, das Intuitive, ja, das Unbewusste in mir eine ganz überwiegende Rolle spielt. Sodass die intellektuellen Überlegungen meistens das hinterher kommen, nachdem ich rein unbewusst gefühlsmäßig gehandelt habe. Hiernach dürfen Sie nicht annehmen, dass als ich am 14. April 1910 die Odenwaldschule eröffnete, war schwarz auf weiß ein genaues Programm vorlag.
Ja, das unterstellt man immer.
Die Eingabe, die ich dem Ministerium eingereicht habe, hatte ich ja nur in sehr allgemeinen Gedankengängen und Ausführungen bewegt.
Ja.
Nach dieser Eingabe konnte man sich absolut kein Bild unseres wirklichen Schullebens
gemeinschaftlich machen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig.
Sondern, also wir fingen einfach an, miteinander zu leben. Es war zunächst naturgemäß ein kleiner Kreis gleichgestimmter Menschen, eine glückliche Fügung, dass sich so gleichgestimmte Menschen zusammenfanden, und sozusagen instinktiv lebten wir miteinander. Und ich war nur ängstlich darauf bedacht, nicht zu dulden, nicht zuzulassen, dass ich irgendwelche Gebräuche, irgendwelche Einrichtungen, es war aus den traditionellen Schul- oder Internatsleben einschlichen, die für uns einfach keinen Sinn hatten, jedenfalls keine Notwendigkeit. Und erst, nachdem wir jahrelang existiert hatten, da kamen die Überlegungen, die Intellektuellen hinterher.
Ja.
Besonders charakteristisch ist ja, dass wir unsere ganze Bildungsarbeit im Laufe der Jahre aufbauten und kein Menschen hätte ich sagen können, warum wir das so und so machten, warum die und die Gesichtspunkte für uns maßgebend waren. Und plötzlich, erst gegen Ende des Ersten Weltkriegs, also 1914 brach er aus, 1918 ging er zu Ende, da überraschte uns das Erscheinen einer kleinen Schrift Georg Kerschensteiners, das Grundaxiom des Bildungsprozesses und seine Folgerungen für die Schulorganisation. Es war für uns ein erschütterndes Ereignis, freudigster Art. Wir fanden alles das bestätigt, was wir im Laufe der Jahre getan hatten, ohne zu wissen warum.
Ja.
Hatten es einfach unbewusst und intuitiv getan. Und also von da aus bitte ich Sie zu beachten, dass ich immer überwiegend unbewusst gelebt habe. Und das verstandesmäßige Reflektieren eine sehr geringe Rolle in mir spielte.
Ja.
Meistens eben erst eine nachträgliche.
Ja. Ja. Dann, glaube ich, ist die Antwort wohl so zu verstehen, dass die Schule mit den Mitarbeitern und mit den Kameraden, die Sie da hatten, unter Umständen ganz verschiedene Formen angenommen hat.
Ich komme auf Ihre Frage zurück. Ja. Es ist tatsächlich so, dass wir immer wieder erlebten, haben Sie Kameraden, die vor 2 oder 3 Jahren aus der Schule ausgeschieden waren, schon ältere Kameraden, freuen sich ihren Besuch und sind maßlos erstaunt, dass ja alles anders sei.
Ja, das kennen wir auch.
Bin ich anders geworden.
Ach, das war Ihnen auch schon so, ja?
In ein paar Jahren.
Aha, ja.
Im Grunde aber wir doch die Alten
geblieben. Ja, ja. Ja, das war bei uns auch so.
Und sie ist als ihre Heimat, vielleicht als ihre einzige Heimat empfanden.
Ja.
Also, was war da alles geschehen?
Ja, eben.
Und ich sagte Ihnen gleich, Sie haben mich durch Ihre Frage etwas in Verlegenheit gesetzt. Hm. Ich habe nachgedacht und da ist mir erst bewusst geworden, vor allem bewusst geworden, dass ich bisher das alles ganz unbewusst erlebt hatte. Also gerade, dass tiefgehende Veränderungen vor sich gegangen waren, das habe ich überhaupt nicht bemerkt.
Wurde erst durch die Fragen der anderen überhaupt erst bewusst, ja.
Also, Sie verstehen das, meine Verlegenheit, wenn Sie wünschen, dass ich etwas Näheres über diese Wandlungen, diese Veränderungen sagen sollte. Es sind mir überhaupt nicht zum Bewusstsein gekommen.
Ja. Ja, ja.
Und ich kann nichts anderes als den Verdacht äußern, dass es nicht eigentlich Änderungen im sozialen Aufbau unserer Gemeinschaft waren. Und Änderungen in Einrichtungen,
nicht.
Jedenfalls waren die von sehr geringer Bedeutung, sondern dass die Menschen wechselten.
Ja.
Dass einige Jahre lang dieser und jener Mitarbeiter eine besonders große, sagen wir, glückliche Rolle gespielt hat. In gewissen, aber durchaus freundlichen Sinne eine dominierende Rolle. Ich habe so einige Mitarbeiter in Erinnerung, von denen der eine gleich im ersten Herbst des Ersten Weltkriegsjahres gefallen ist. Ein rechter Philologe aus der Nordostecke Deutschlands stammte er. Und also, dass Mitarbeiter immer wieder eine besonders bestimmende Rolle spielten, aber auch
die Kameraden
sich hervortaten, die Schulgemeinde sehr glücklich und lebhaft funktionierte, eine bestimmendere Rolle spielten. Auf diese Weise man den Eindruck erhielt, es sei alles anders.
Ja.
Ein wirklich sachlicher, objektiver, tiefgehender Einschnitt war meiner Erinnerung nach nur die Abschaffung
der Familien.
Der Familienorganisation und der Aufbau
der Warte-Systems.
Darum finden Sie sehr ausführliche Darlegungen, zum Teil Aufsätze, Diskussionen in den Jahrgängen,
des neuen Waldkreuzes.
Ja,
das werde ich noch durchstudieren. Herr Heb, ich fand gestern in diesen Manuskripten, die Sie mir gaben, einen Umschlag mit Fragen von Schülern 1918.
Gut, dass Sie daran erinnern.
Ja.
1918?
Ich glaube, es war... Welche Erinnerung
ich
haben Sie?
Ich weiß nicht, ob irgendwo eine Jahreszahl angegeben ist.
Ja.
Das ist wohl aus ziemlich früher Zeit.
Ganz recht, ja.
Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob sich die Beantwortung dieser Fragen in der Schulgemeinde abgespielt hat oder in einem kleineren Kreis.
Das geht auch nicht daraus hervor. Ja, ja, scheint wohl so zu sein.
Also jedenfalls waren da Zusammenkünfte von einem größeren Teil der Erwachsenen und Kameraden und Man hatte gelesen, dass man einige Tage vor der Zusammenkunft auf Zetteln solche Fragen an mich gelangen lassen möchte. Und auf diese, ich habe glücklicherweise dieses Kurier mit den Zetteln aufbewahrt.
Ja, ich war ganz erstaunt und erfreut.
Interesse sein.
Durchaus.
Zu sehen, ob hier man sich damals besonders interessiert. Wonach man gefragt hat.
Und es waren Fragen der Kinder, die sich ausschließlich, ich glaube es war 1918 und 1919, auf die damalige politische Lage, auf die ganz veränderte Lage Deutschlands bezogen. Das konnte in ihrem Heim auch sein, dass immer der Blick nach draußen zum politischen Geschehen hin durchaus offen war. Ja? Oder legten Sie Wert darauf, dass die Kinder möglichst nicht teilnahmen, Zeitungen lesen und weiter?
Nicht? Wir haben großen Wert darauf gelegt. Dass sie mitgingen, dass sie orientiert waren.
Ja.
Ich bin ja auch eine sehr kritische Stellung, die im Ersten Weltkrieg eingenommen
haben. Ja, ja,
das. Die deutschen Siege nicht feierten.
Ja, das sagten Sie schon, Ostern.
Ja.
Etwas sehr merkwürdiges und Erstaunliches fand ich auch in diesem Manuskript, nämlich ein. Ich glaube, das Mädchen hieß Maria Jona, kann es wohl sein? Die beschrieb...
Ein Knabe, ein Jüngling, Mario Jona.
Ach, dann habe ich das...
In Haubinda und Wickerstor, einer meiner treuesten Schüler und
Anhänger
gewesen war. Und kurz nachdem ich Wickerstor verlassen hatte, im Frühling 1909, sein Abiturium gemacht hat. Also sich in Wickerstor zum Abiturium vorbereitet hatte. Und sie hat dann zunächst, glaube ich, in Paris studiert.
Ja, ganz recht,
Mathematiker, moderner Ingenieur.
Ja.
Und hatte sich mit Edith und mir sehr innig befreundet und hat sehr viel bei uns in der Umweltschule geweilt und hat im Aufbau unserer Bildungsarbeit.
Eben, das las ich mit Erstaunen. Das las ich mit Erstaunen
Mario
eigentlich.
Jona.
Mario. Aha, ich hatte Maria.
Aus Wien.
Aha.
Er ist dann in Nordamerika gestorben. Er war verheiratet, hatte auch Kinder und war nach Nordamerika ausgewandert, da etwas jüdisches Blut hatte.
Ja, ja. Sie haben keine Verbindung mehr, Sie wissen nicht, ob er
noch lebt. Haben wir noch Verbindung.
Er lebt nicht mehr.
Seine Witwe war eine Zeit lang Mitarbeiterin in der Umweltschule.
Ja, Herr Geheb, die
um
erste...
Noch einmal auf diesen tiefen Einschnitt, den ich erwähnte, zurückzukommen.
Ja.
Also die Umwandlung des
Familiensystems
in das Vatersystem. Es liegt mir viel daran, dass völlig richtig verstanden wird. Also ich muss vor allem betonen, dass die Familienorganisation zu allerhöchster Güte gelangt war. Dass das Einvernehmen zwischen erwachsenen Kindern, zwischen Familienhäuptern und Kameraden wundervoll harmonisch war. Also es ist wirklich eine kaum für möglich gehaltene Vollkommenheit, die sich in sich entwickelt hatte. Zugleich aber kam alt und jung und besonders den reiferen Kameraden zum Bewusstsein, dass das Familiensystem nur noch eine lächerliche Farce war. Das Verantwortungsbewusstsein der Kameraden sich zu einer solchen Höhe entwickelt hatte, dass es gar keinen Sinn mehr hatte, das Familienhaupt zu tragen.
Ja, ja.
Und dass, wenn man nun die Tendenz verfolgte, in den Häusern nur noch Kameraden, Damen und Mädchen wohnen zu lassen. Und die Familienhäupter auszuquartieren, das sollte nicht heißen, die alle zum Teufel zu schicken, sondern sie möglichst in einem Haus zusammen einzusperren. Der Familienzusammenhang und diese Dutzende von kleinen Pflichten, die ein Familienhaupt täglich zu erfüllen hatte, in Wegfall kamen. Wenn sie sich der fünf verschiedenen Wachte, die man
hatte,
Erinnerung.
Ja, ich weiß.
Ordnungswart, Hygienewart, Finanzwart,
Studienwart
und Urlaubswart.
Wart, ja,
ja, ich weiß noch, wie ein im Amte weiß gewordener Kollege sich entsetzte. Ich als Gymnasialdirektor müssen mir schon den Kopf zerbrechen, fand die Verantwortung manchmal schwer, einem Schüler eine Woche oder auch nur ein paar Tage Urlaub aus der Schule zu gewähren, wegen irgendeines für ihn wichtigen Familienereignisses. Jetzt soll ein Knabe, ein so junger Mensch, der soll so schwere Verantwortung übernehmen. Ja, den damaligen Zustand wurde ja durch das Eingreifen der Hitler-Regierung ein Ende gesetzt.
Ja, ja.
Aber bis dahin hatte sich die ganze Einrichtung in wirklich beglückender Weise entwickelt. Wir haben nie bereut, den Kameraden so viel Verantwortung zugemutet und überlassen zu haben. Und für die Mitarbeiter, für die bisherigen Familienhäupter, war es eine beglückende Entlastung. Stellen Sie sich vor, wie viel Zeit und Kraft nun zu einem wirklich intimen freundschaftlichen Verkehr zwischen diesen Erwachsenen und den jungen Menschen, den Kameraden, übrig blieb, wenn sich das Familienhaupt nicht mehr daran gekümmert hatte, ob der Junge morgens seine Zähne geputzt und seine Fingernägel gereinigt
hat. Ja, das ist ja.
Wenn alle diese vielen kleinen Körper von den Kameraden getragen und auch wirklich in musterhafter Weise geleistet wurden. Ein recht Wunderpunkt war die Verantwortung, die ein Familienhaupt doch naturgemäß über die Geldverwaltung, die Taschengeldverwaltung seiner
Kameraden
hatte. Die Gefahr lag so nah, dass, ich habe das wiederholt beobachtet, dass das vorgeschriebene Kontobüchlein nicht geführt wurde. Da soll doch jeder Pfennig, den man bekam, eingetragen sein und jeder Pfennig, den man ausgab. Sondern, dass sogar recht tüchtige und gewissenhafte Kameraden, die grundsätzlich mit der Einrichtung zusammen einverstanden waren, doch einfach nicht dazu kamen, jedes Mal einzuschreiben, wofür sie eine Mark oder Pfennige ausgegeben hatten. Und nun, wenn das Familienhaupt mal endlich das Büchlein vorgelegt haben will, setzt sich einer hin und will nun aus dem Gedächtnis all diese Ausgaben
noch nachträglich eintragen. Ja.
Wobei nun die Fantasie eine große Rolle spielt.
Ja, das fürchte ich auch. Die
Führung sehr nahe lag für schwächere, für unsichere Kameraden, dass sie dann wirklich schwindelten.
Das ist naheliegend.
Bewusstsein, statt anzugehen, dass wir die und die Leckereien und derartige Genüsse, an das und das Geld ausgegeben haben, dafür Hefte und Bücher eintrugen.
Ich glaube, damit müssen wir auch immer noch rechnen.
Nun war also ein Kamerad in Landswart. Und da war auf einmal Aufrichtigkeit, Offenheit und Sauberkeit der Geldverwaltung am Platz.